Willkommen beim Was kann ich lernen von Podcast. Ein Podcast, der sich schamlos Kunstfiguren widmet und sie zur eigenen Entwicklung benutzt. Ich bin Sophie, Anarchistin und Leseratte und ich freue mich, dass du mir zuhörst. Let's go! Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Was kann ich lernen von? Ich bin Sophie und ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. In der heutigen Folge geht es um Monkey D. Luffy oder Ruffy oder Luffy, wie immer man es bezeichnen möchte. Immer kommt, glaube ich, immer darauf an, was man liest und was man schaut. Ich werde mich auf den Namen Ruffy, also der deutschen Version, festlegen. Wobei ich sagen muss, dass in meinen Notizen ich immer gewechselt bin. Das heißt, vielleicht kommt mir doch mal ein anderer Name über die Lippen. Aber ich denke, es wird schon klappen. Ich freue mich riesig auf diese Folge. Und ich freue mich auch riesig, dass ich es geschafft habe, vor nächster Woche, wo ja auf Netflix die neue Live-Action-Verfilmung, ich hasse solche Wörter, ich finde das Wort Realverfilmung irgendwie besser, also die Realverfilmung von One Piece auf Netflix startet. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich gucke mit auch ein bisschen ängstlichem Auge hin, weil meistens werde ich enttäuscht von sowas, aber ich hoffe, dass es klappt. Naja, gut. Ansonsten Disclaimer, ich bin kein Experte in One Piece, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe nicht alle Folgen gelesen, ich habe nicht so viel davon als Anime geschaut, weil ich auch nicht so viel Fernsehen gucke, ehrlicherweise. Ja klar, ich erzähle jetzt, oh, ich freue mich auf nächste Woche Netflix, aber ich gucke nicht so viel Fernsehen. Zwinker, zwinker. Nein, ich gucke wirklich nicht so viel Fernsehen und deswegen ist es für mich auch was Besonderes, dann nächste Woche zu schauen. Trotzdem, ich weiß wahrscheinlich vielleicht oder möglicherweise, das waren viele Wenns, werde ich vielleicht Fehler reinhauen. Ich glaube nicht, weil ich mich jetzt nicht so sehr auf den Inhalt stürzen werde, sondern eher auf die Grundstimmung des Charakters. Trotzdem möchte ich anmerken, dass vielleicht jetzt so Experten sagen werden, oh nein, das ist nicht so. Das hast du da falsch verstanden. Bitte schreibt mir, bitte kommentiert. Ich werde gerne zu Kreuze kriechen, entweder in der nächsten Folge oder gleich dabei und sagen, oh ja, du hast recht, ich wusste es nicht. Also wirklich sagen, wenn irgendwas nicht so passt und nicht so richtig ist oder ihr es vielleicht anders seht oder keine Ahnung, ich einen total groben Schnitzer reingemacht habe. Gut, wie immer, am Anfang erzähle ich ein ganz klein wenig über das Buch oder über den Manga hier in diesem Fall. Das Manga? Den Manga? Naja, Manga. Und dann werde ich ein bisschen über auf die Charakteristik eingehen. Wobei, oder auf die Sachen, die man von Ruffy lernen kann. Und da muss ich leider sagen, es ist eine Menge, es ist echt viel. Und ich habe mich diesmal nicht so auf das Offensichtlichste gestürzt. Und deswegen werden am Anfang ein paar mehr tiefere Inhalte in Anführungsstrichen kommen und wofür ich auch ein bisschen, oder wobei ich auch ein bisschen was erklären muss, wo man erstmal denkt, was will sie denn jetzt eigentlich? Ich versuche immer bei jedem Punkt denn es abzubinden, um Anne Spiegel zu zitieren zum Schluss. Und kennt jemand noch Anne Spiegel? Ich glaube, das ist auch schon wieder anderthalb Jahre her. Wie ihr merkt, ich bin in Laberlaune. Also es kann nur gut werden heute. Auf jeden Fall, ich versuche immer wieder zurückzukommen. Es ist ein bisschen, ich versuche nicht so politisch zu sein, okay? Es ist aber, ich finde das Manga oder die Grundgeschichte halt an sich halt politisch irgendwo in einer gewissen Form und Weise. Und deswegen wird es mir wahrscheinlich passieren, dass ich ein wenig ins Politische drifte. Ihr müsst mir sagen, wenn es zu viel ist, okay? Ich versuche auch ganz, ganz vorsichtig zu sein. Ich hoffe auch nicht, dass meine Meinung so sehr durchkommt, aber ich kann halt nichts für meine Meinung. Sie ist einfach da. Ohne Nachdenken ist sie einfach da. Ja, da sind wir auch schon voll im Thema. Naja, gut. Ich komme ins Labern. Fangen wir erstmal an. Bisschen was ans Handge. Wie nennt man das ans? Ans Handgepasste? Nee, ans. Oh, ist ganz schlimm, wenn du den ganzen Tag nicht Deutsch sprichst und dann sollst du auf einmal Deutsch sprechen. Ans Handgemachte? Nein. Also, wer weiß, wie es heißt, bitte schreib mir und sag mir, wie es heißt. Nicht ans Angemachte, oder? Das klingt auch voll dumm. Willkommen zur wirklichen Welt. Also, Monkey D. Luffy ist die Hauptperson des erfolgreichen Mangas bzw. Animes One Piece von Eiichiro Oda. Das wird lustig heute. Es wurde erstmals veröffentlicht 1997 im Magazin Shonen Jump. Shonen bezieht sich auf eine Manga-Richtung oder auf eine Typ-Richtung. Eigentlich bezieht es sich mehr auf eine Zielgruppe. Also an wen richtet sich dieser Typ von Geschichte? Und Shonen bedeutet halt, dass es sich auf Jungs bezieht, im Alter von 12 bis 18. Also man würde jetzt sagen, heranwachsende Jugendliche. Und es müssen halt gewisse Merkmale, oder sie müssen nicht, aber meistens werden gewisse Merkmale erfüllt. Also da sind zum Beispiel Merkmale wie, dass die Geschichte meistens Action hat und Kämpfe und Abenteuer. Freundschaft ist ein ganz großes Thema, Humor. Und was meistens wirklich immer viel ist, ist Entwicklung. Entwicklung und Wachstum durch Training oder durch einfach auch physisch und psychisch. Und dass die Hauptperson oft einen zentralen Traum hat, einen Plan oder ein Ziel, vielleicht auch eine Aufgabe zu erfüllen. Und ja, das kann man eigentlich bei One Piece alles abhaken. Merkmal erfüllt für Shonen. Okay, passt bei One Piece ziemlich gut. Worum geht's in One Piece? Ist eigentlich auch relativ leicht oder kurz zusammenzufassen. Unsere Hauptperson, Monkey D. Luffy, möchte unbedingt Piratenkönig werden. Und dies schafft er, indem er den legendären Schatz One Piece findet. One Piece wissen wir alle nicht, was es ist, wie es aussieht. Wir wissen nur, dass es auf der Grand Line ist. Und zwar hat der ehemalige Piratenkönig Gold D. Roger gesagt, dass er dort diesen legendären Schatz versteckt hat. Ich bin mal gespannt, was es zum Schluss wird. Ich glaube, da sind alle Leser gespannt. Ich schätze, dass es ja was nicht Materielles ist, aber mal gucken. Wir werden sehen. Ruffy. Damit eine Crew zusammen. Sie nennen sich sozusagen die Strohbande. Sie haben auch ein Schiff. Und sie erkunden halt verschiedene Inseln, die Meere und erleben Abenteuer. Immer in gewissen Arcs. Es geht, ja, und es ist, glaube ich, jetzt 2 Jahre vergangen in der Geschichte. Und bei uns, wenn es 97 ist, 26 Jahre. Ja, sieht man mal, wie unterschiedlich Zeit sein kann. Was spannend ist bei One Piece, dass ganz viele Leute da Sachen reininterpretieren. Und zwar, ich kenne Libertäre, die sagen, diese Geschichte ist rein libertär. Monkey, die Ruffy ist der Libertäre schlechthin, er strebt nach Freiheit. Dann sagen die Anarchisten, ja gut, Libertäre und Anarchisten kann man manchmal vielleicht nicht ganz so unterscheiden, aber nee, er ist totaler Anarcho. Und es gibt aber auch Kapitalisten, Kommunisten oder Sozialisten, die auch sagen, nein, das ist ganz viel Gedankengut von unserer Richtung drin. Genauso kann man das in der Philosophie sehen. Also zum Beispiel der Charakter des Zorros ist halt so total stoisch, also repräsentiert Stoismus. Oder Frankie, auch ein Charakter aus One Piece, also einer aus der Strohbande, ist halt transhumanistisch. Und Hedonismus, glaube ich, brauche ich nicht erwähnen, ist natürlich auch total dabei. Ich glaube erstmal, dass man Oda, also dem Autor, da nicht irgendwie sagen sollte, ja, ich sehe, dass Oda das zeigen möchte oder das. Ich glaube, das wird gar nicht dort gemacht. Also, und ich glaube, man kommt auch der Grundcharakteristik der Strohhutbande oder beziehungsweise von Ruffy, wenn man dort eine Ideologie sehen möchte und die einzige Ideologie dort, die man sieht, ist die und die, wird man dem ganzen Grundgedanken der Geschichte nicht gerecht. Ich führe das gleich, ich glaube, im Punkt 3 aus, nochmal explizit. Ich wollte es nur schon mal so ein bisschen erwähnt haben. Also falls das seltsam klingt, es wird noch erklärt. So, bevor wir zum ersten Punkt kommen, muss ich ein Wort erklären oder ein Begriff. Der Begriff ist Heterotopie. Beziehungsweise auf Englisch Heterotopia. Und der Begriff ist geprägt von Michel Foucault. Das ist ein französischer Philosoph. Er hat sich selber nicht Philosoph bezeichnet. Er hatte immer andere Bezeichnungen für sich. Aber wir im Nachhinein nennen ihn eigentlich ganz gerne französischen Philosoph. Er gehört zur Postmoderne. Würde er sich vielleicht auch nicht zeigen, aber ja, er wird zur Postmoderne. Er wird in der Postmoderne eingeordnet. Und ich mache jetzt den Einschub und den Disclaimer und bla bla bla. Ja, mir sind die Kontroversen um Foucault bekannt. Und ich weiß, was er in den 70er Jahren unterschrieben hat. Und ich weiß, was vor 2 Jahren, man ihm vorgeworfen hat. Er ist schon 50 Jahre tot, muss ich dazu sagen. 50 jetzt nicht, 84 ist er gestorben. Also er ist aber schon ein paar Jährchen tot. Und das, was man ihm vorwirft oder was er da auch unterschrieben hat, ist moralisch super verwerflich. Es gibt keinerlei irgendwie Entschuldigungen für Pädophilie. Ob er selber pädophil war, weiß man nicht. Es gibt die Vorwürfe, mir sind die Kontroversen darum bekannt und ich möchte ihn jetzt keinerlei in Schutz nehmen oder sonstiges oder ihn hochfeiern oder was weiß ich was, okay? Disclaimer zu Ende. Ich halte ihn trotzdem in manchen Sachen für einen großartigen Denker. Und was jetzt auch zu dem Begriff kommt, sehr passend zu der Geschichte, die wir jetzt durchsprechen oder den Charakter, den wir jetzt durchsprechen. Disclaimer Ende. Also, Heterotopie kann man jetzt eigentlich sagen, okay, es gibt eine Utopie, kennen wir alle, Utopia. Utopie ist dann halt, wenn es richtig gut ist, es wird dort gezeigt, was super ist. Dystopie ist das Schlechte, ne? Also Dystopien sind ja gerade so super in dem Jugendbereich oder auch im Film, also eigentlich schon seit den 80ern. Dystopien verfolgen uns in der Popkultur. Heterotopie ist einfach das Zeigen des Andersartigen. Utopie des Guten, Dystopie des Schlechten, Heterotopie des Andersartigen. Und Foucault hat diesen Begriff geprägt in der Art, dass es Räume in unserer Gesellschaft gibt, in denen die Gesetze und Normen, die unsere Zeit in dem Moment hat, nicht da sind oder nicht, die Räume unterliegen diesen Normen nicht. Sie haben manchmal ihre eigenen Normen, sie haben manchmal auch ihre eigenen Normen und Gesetze ritualisiert, aber alles, was so sonst normal typisch ist, gelten dort nicht. Also Beispiele sind zum Beispiel Kinosäle. Man setzt sich einfach irgendwo hin, ohne irgendwie miteinander zu reden oder was weiß ich, und starrt auf etwas. Das würde man jetzt ja nie irgendwo anders normal machen. Da würde ja jeder denken, okay, irgendwie ein bisschen strange. Psychiatrien. Kirchen, ne? Also dass man da auch diese ritualisierte Handlung hat. Okay, wir singen zusammen. Ja klar, ich weiß, dass man das mal auf Festivals macht, das würde ich aber auch fast schon als eine Heterotopie bezeichnen. Aber man kniet sich hin und Weihrauch und so weiter. Das ist also, ich bin auch bei den Religionshäusern, nicht bei den Festivals. Vielleicht gibt es auch solche Festivals. Bordelle sind auch typische Fälle von Heterotopien. Schon fast in die Illusionsräume reingehen. Also ich glaube, es ist klar, was ich ungefähr damit meine. Und für Foucault, also man könnte bezeichnen, dass es eine Welt in einer Welt ist. Oder es sind verschiedene Welten in unserer Welt. Okay, das ist vielleicht noch ein ganz schöner Stichpunkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Um nochmal zu Foucault zu kommen. Für Foucault ist das Schiff die Heterotopie par excellence. Also ein Schiff ist überhaupt keine Norm erstmal untergebunden. Also klar natürlich, dass es funktioniert, klar. Aber auf einem Schiff gibt es eine Freiheit, die fern ist von unseren Normen, die wir an Land haben. Und man kann auf einem Schiff auch eine Kreativität haben, neue Normen oder neue Gesetze zu machen. Muss man aber nicht. Es ist alles entweder vom Kapitän beziehungsweise in der Gruppierung, die dort auf diesem Schiff ist. Und bei One Piece sieht man das zum Beispiel, also die Strohhutbande, wie sie sich selber nennen und wie man sie auch von anderen genannt werden, benehmen sich ja auf ihrem Schiff wie die letzten Trottel, also oder psychisch Kranke oder total wahnsinnig manchmal. Und sie müssen keinerlei Konsequenz tragen. Das ist okay, weil das in ihrer Heterotopie in Ordnung ist. Und das ist eine Form von Freiheit, beziehungsweise ein Freiheitsstreben, der bewundernswert ist. Also diese Freiheit, sich zu nehmen, sich diesen Raum zu schaffen, ist sagenhaft. Und ich glaube, da kann man jetzt ganz gut ein Zitat von Ruffy anbringen. Ich glaube, er führt das, ja, ich glaube mit so einer Art Mentor-Figur, die ihn fragt, ja, warum willst du denn so nach dem Motto Piratenkönig werden? Ich zitiere sehr frei. Und er sagt, Er möchte gar nicht Piratenkönig werden, damit andere ihn anbeten oder sich vor ihn hinknien. Er möchte nur die freiste Person der Welt sein. Und das ist für ihn der Piratenkönig. Und man sieht also, Ruffy strebt zu dieser Freiheit, die er auch auf diesem Schiff hat, also auf dieser Heterotomie, die verinnerlicht er total. Freiheit ist sein großes Bestreben. Und er ermöglicht das auch seinen Teamkameraden. Also alle, die auf seinem Boot sind, ermöglicht er die Freiheit, sie selbst zu sein. Und diese Gruppe, sie lebt halt diese Freiheit total aus. Sie sind nicht festgefahren in Rollen. Also sie kommen mal als Befreier auf eine Insel, sie kommen mal als Kriminelle auf eine Insel, sie kommen mal als Helden auf eine Insel, mal als Rebellen. Also sie sind nicht festgefahren in einer Rolle, mal als böse Piraten, mal als gute Piraten. Kommt immer darauf an, was das ist. Also sie setzen sich nicht in einer Rolle fest, weil für sie die Rollen und die Norm nicht gelten. Sie leben in ihrer Heterotopie, die sie überall mitnehmen. Sie kämpfen manchmal gegen oppressive Kräfte. Sie können die Freiheit, das zu tun, gegen Weltregierungen, gegen böse Piraten, gegen die Marine. Ihre Freiheit besteht sich halt nicht festzulegen auf bestimmte Rollen. So definieren sie Freiheit. Und diese, was wir als Rollen haben, oder dass sie das halt nicht können oder brauchen, ist durch ihre Heterotropie, durch ihr Schiff, die sie es wirklich auch verinnerlicht haben. Sie haben es äußerlich als Schiff, sie leben wie Norbanen, sie haben es aber auch verinnerlicht als ihr Gedankengut. Und jetzt können wir dazu nochmal so ein bisschen was zu diesen bösen Piraten sagen, weil das finde ich eigentlich auch relativ interessant. Diese bösen Piraten gibt es verschiedene in der Gruppierung immer mal wieder, nicht in ihrer Gruppierung, aber in der Geschichte. Kennzeichnet, dass sie meistens an Land gegangen sind. Sie haben sich irgendeine Insel genommen und sich dort angesiedelt. Und dann auf einmal Gesetze und Normen geschaffen. Sie haben ein Territorium geschaffen und Gesetze und Normen. Also sie haben so eine Art, man könnte sagen, Staatsgebilde geschaffen. Sie lösen sich von ihrer Heterotopie, von ihrem Freiheitsgedanken und werden dadurch korrupt oder werden dadurch böse. Vielleicht waren sie es vorher auch schon, muss ich jetzt dazu sagen, aber ihr Abgang beginnt dadurch, dass sie sich festlegen, dass sie etwas, ihre Heterotopie, ihren Freiheitsstreben aufgeben. Dadurch beginnt der Niedergang in dieser Geschichte, ne? Also jetzt nur so. Und das ist eigentlich relativ interessant, weil es ein wiederkehrendes Muster in der Geschichte ist. Ich mach nochmal einmal Foucault zitieren. Er sagt, in Zivilisation ohne Schiffe trocknen Träume aus. Spionage ersetzt Abenteuer und die Polizei die Piraten. Das ist ein schönes Zitat, wo man vielleicht auch selber mal drüber nachdenken kann für sich. Also was kann man für sich selbst daraus ziehen? Gibt es Heterotopien in deinem Leben? Wie oft lebst du diese Heterotopien? Ist das immer mal wieder oder ist es vielleicht nur einmal im Jahr beim Festival, was wir ja schon eben als Thema hatten? Wer bist du wirklich? Also bist du, wenn du außerhalb deiner Heterotopie bist, nur in einer Rolle, die man dir gibt, weil die Gesellschaft es in dem Moment erwartet? Oder bist du selber? Das sind eigentlich Fragen. Ruffy hat das für sich erkannt. Er ist in seiner Heterotopie. Er ist in seinem Freiheitsstreben. Und er bleibt dabei. Mitten seiner Inkonsequenz bleibt er konsequent dabei. Wir kommen gleich zu der Inkonsequenz. Oder zu der Fluidität. Und ich denke, dass man vielleicht auch sagen sollte für sich selber, dass wir alle mehr Zeit auf unseren innerlichen Schiffen sein sollten. Und vielleicht der Welt auch öfters mal mehr als Pirat auftreten. Oder entgegentreten, als immer nur als Polizist. Und ich meine jetzt nicht im wirklichen Sinne Polizist, sondern und im wirklichen Sinne Pirat, sondern ihr wisst, was ich glaube ich meine. Dass man mehr in dieser Heterotopie denkt und fühlt. oder sich Orte sucht, wo man die vielleicht sogar hat. In dem Punkt 1, Heterotopie. Bum bum. Punkt 2, nächster Punkt. Dazu muss ich auch nochmal kurz wieder ein klein bisschen Einleitung führen. Es geht um Krieg. Und Krieg ist philosophisch, psychologisch, was weiß ich wie viel, schon bearbeitet worden, politisch. Und es gibt immer wieder Strömungen, die Krieg erklären da und da was und das hat damit und damit zu tun. Und ich bin jetzt eigentlich möchte jetzt eigentlich zwei Strömungen vorstellen, die ein bisschen konträr sind. Entschuldigung. Wobei ich aber sagen muss, dass es viel mehr Auffassungsweisen dafür geben kann. Ich möchte bloß halt bei diesen zwei bleiben, weil die jetzt gerade so schön konträr sind und in die Geschichte passen. Und zwar, es gibt zwei Varianten, sage ich mal, jetzt von der Kriegsmaschinerie oder von einer Kriegsführung. Und die eine Sache ist die, ich glaube, die uns allen auch bewusst ist. Das ist eine Kriegsführung oder eine Kriegsmaschinerie, die vom Staat ausgeht. Ich gehe sogar weit, falls jemand den Song kennt, Evergreen, Staaten auf Kapitalet, schwedische Band, Punkband, ziemlich cooler Song. Staaten und Kapitalet, das trifft das ganz gut, Staaten und das Kapital. Eisenhower hat den Begriff des militärisch-industriellen Komplexes geprägt. Um was geht's? Es geht eigentlich um den Staat und was dazugehört. Kapital, Militär. Dass er Krieg führt, um seine Bevölkerung zu kontrollieren. Krieg ist ein Mittel, um Macht zu erhalten bzw. zu erweitern und um Kontrolle auszuüben. Meistens auch um eine weitere Zentralisierung zu schaffen. Wir kennen das als Beispiel. Amerika ist da, glaube ich, sehr prädestiniert für. Na, also was weiß ich jetzt. Irakkrieg, Afghanistan, Vietnamkrieg. Natürlich auch Deutschland kennt seine Seiten damit. Also es geht halt darum, dass der Staat Krieg führt, um sich selbst zu erhalten. In einer gewissen Form oder sich selbst zu erweitern. Also dieser Staaten, also die Kriegsmaschinerie des Staates. Dort im Gegensatz, also es gibt halt nicht nur diesen, ich nenne es mal negativ besetzten Kriegsmaschinerie, sondern auch eine positiv besetzte Kriegsmaschinerie und zwar die gegenläufig dazu läuft. Es gibt Kriege, die werden von der Bevölkerung geführt gegen diese Zentralisierung. Zum Beispiel werden da ganz gerne Nomadenvölker angepinnt, so früher, die sozusagen Krieg gegen eine Zentralisierung geführt haben. Und das ist eher sozusagen Krieg für etwas, für die Freiheit. Und der Unterschied halt, der Staat hat in seiner Natur zu kontrollieren. Das ist jetzt nicht mal, also er nimmt ja ein Territorium ein, willkürlich oder was weiß ich, historisch gewachsen, was immer es ist, und verspricht seinen Leuten Sicherheit. Sicherheit schafft er nur durch Kontrolle und Restriktion. Und er muss diese Kontrolle und Restriktion immer aufrechterhalten. Meistens, muss man leider sagen, werden sie auch immer mehr. Ein bisschen so eine Spirale, die immer mehr wird. Bürokratie wird immer größer und dann gibt es meistens immer einen Knall, dann fängt alles wieder von vorne an. Der Nomade hat kein Territorium. Er hat auch nicht eine Art von Restriktion in dem großen Sinne, weil die Restriktionen sind halt so programmiert, dass sie halt fürs Überleben sein müssen. Ruffy symbolisiert diese nomadische Kriegsmaschinerie. Er ist brutal. Wer die Kämpfe kennt, weiß, was ich meine. Aber seine Form von Krieg ist ein Weg, gegen Suppression, gegen Restriktion vorzugehen. Nun möchte ich jetzt nicht sagen, dass sich jetzt irgendeiner sagt, okay, ich hole mir jetzt ein Schiff und fahre mit dem Schiff herum, weil ich bin ein Nomade und haue jedem Polizisten auf die Fresse, den ich treffe. Oder jeden, der irgendwie Beamter ist oder irgendwelche Restriktionen durchsetzt. Nein, okay, das habe ich nie gesagt. Falls es einer macht, okay, finde ich es ja doch irgendwie interessant, aber nein, ich bin gegen Gewalt. Vergessen. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Polizisten, falls das jetzt irgendeiner so meint. Ich verstehe sie nicht, aber ich habe nichts gegen sie. Als Anarchist habe ich doch ein bisschen was gegen sie. Ich wollte das nicht politisch machen. Wieder vergessen. Die Frage ist aber für einen selber, ob man manchmal zu sehr in dieser Kriegsmaschinerie des Staates ist. In dieser Form von Kontrolle, Restriktion, das ist alles normal. Das ist richtig so. Das ist halt so. Ist halt so, ne? Das ist ja so ein ganz schöner Satz. Abgekürzt, ist so. Ich muss gerade an niemanden denken, deswegen freue ich mich. Aber vielleicht muss man manchmal auch eher den Archetypen oder des Nomaden in sich entdecken. Und das hat nicht damit zu tun, dass man jetzt irgendwie weggehen sollte. Es geht eher darum, ein geistiger Nomade zu sein oder nicht zu sehr an seiner Heimat und an dem Materialismus zu hängen und nicht zu sehr an seiner Kontrolle zu hängen. Man kann nicht alles kontrollieren. Und man hat auch ein Mittel, gegen Kontrolle vorzugehen, gegen Restriktion vorzugehen. Nicht mit Gewalt, das muss nicht immer auf Ruffys Weg sein. Das ist jetzt eine Geschichte. Aber es gibt Mittel, sich gegen, also wir kennen alle Gandhi, wir kennen alle Martin Luther King. Also es gibt Mittel, gegen Restriktionen vorzugehen. Man muss dem Staat oder wer immer das ist, das Kapital oder die militärische Industrie, ein Komplex, nicht alles durchgehen lassen, oder er lebt eigentlich auch davon, dass die Gegenwehr bekommt, weil er sich sonst selber in eine Todesspirale bewegt. Das ist wichtig. Das ist auch unsere Aufgabe als Bevölkerung oder als Partizipation an der Demokratie. Wie gesagt, ich bin Anarchist. Ich glaube nicht so sehr an Demokratie, aber wenn ich Demokrat wäre, würde ich so denken. Okay? Und ich glaube, die meisten sind Demokraten. Deswegen ist es ihre Aufgabe, das zu führen und auch wirklich den Widerstand zu haben. Ja. Schwierig zurzeit. Wir sind alle gerade ein bisschen mehr mit unserem eigenen Leben beschäftigt. Aber trotzdem, da müssen wir ein bisschen wieder mehr Ruffy symbolisieren. In all seiner Art, in all seinem Denken und Fühlen, in seinem Normalentum. Das ist etwas, was wir anstreben sollten wieder. Oder wenigstens mal darüber nachdenken. Wenigstens mal darüber philosophieren. Mal mit Freunden beim Bier quatschen. Ist bestimmt gar nicht uninteressant, was andere darüber denken. Nicht festgefahren sein. Gut. Punkt 2. Check. Punkt 3. Jetzt. Weil ich hatte eben schon gesagt, sich auch mental und psychisch mit dem Nomadentum auseinanderzusetzen. Und Ruffy und seine Freunde können das. Also sie leben ja so dermaßen in ihrer Heterotopie oder verkörpern die Heterotopie oder ihr Leben ist es. Deswegen können sie auch viel besser außerhalb eines Systems die Probleme des Systems sehen oder die Restriktionen, die zu weit gehen. Sie sind sozusagen außen vor und haben den Blick darauf. Und man könnte jetzt vielleicht den Begriff der Psychic Normals begreifen. Oh, das wäre ein cooler Songtitel, oder? Psychic Normals. Na gut, falls ich irgendwann mal eine Rockband gründe in meinem nächsten Leben, dann ist unser erster Song Psychic Normals. Oder gleich das Album. Egal. Dieser Begriff, also mentale Nomaden, oder ja, ich glaube, mentale Nomaden trifft es ganz gut, zeigt, dass sie halt nie festgefahren sind in ihrem Denken. Ihre Weltanschauung ist nicht festgefahren in einer Ideologie. Was ich meine, sie nehmen sich aus verschiedenen Weltanschauungen bestimmte Teile, wie so eine Art Buffet. Ja, das finde ich gut, das mag ich nicht, ja, das ist in Ordnung. Beispiel, weil ich jetzt ein bisschen kompliziert erkläre. Ruffy ist Teil der Piratenwelt. Durch und durch. Er verkörpert ihre Brutalität und ihr Freiheitsstreben. Gleichzeitig lehnt er aber auch den Egoismus und die Grausamkeit dieser Piratenwelt ab. Manchmal geht die Strohhutbande irgendwo hin und macht einen König absetzen, weil es ein schlechter König ist. In ihrer Welt. Manchmal installieren sie einen neuen König. Das glaube ich gleich am Anfang mit einer Freundin von ihnen. sie leben also immer so ein bisschen dazwischen. Ich glaube, man könnte auch hier, wie heißt das, wie heißt der? Der Chopper, der Arzt von denen. Er ist ein Tier, also er hat Tierfrucht gegessen, aber er glaubt an Magie, ist aber gleichzeitig Wissenschaftler. Also versteht ihr, das ist immer so ein bisschen, sie nehmen sich nur das raus, was passt in dem Moment. Und das ist eigentlich das Spannende. Es ist natürlich totales Chaos irgendwo auf irgendeiner gewissen Form und Weise, aber gleichzeitig, sie kämpfen halt nicht für oder gegen eine Ideologie, sondern sie kämpfen allgemein gegen Ideologien. Egal was es ist. Und das ist definiert für sie Freiheit. Sie wollen nicht existieren in Bezug auf etwas, also in Relation zum Beispiel Staat. Ich bin jetzt nicht die und der, ich bin nicht der und der, ich bin jetzt nicht, ich nehme jetzt mal Beispiel Libertär, ich bin jetzt nicht Marxist und muss mich dem allem unterwerfen. Nein, sie existieren. Einfach nur, ohne irgendwas, ohne irgendeine Partei, irgendeine Ideologie, ohne irgendeinen Beruf oder irgendeinen Bezug zum Staat. Ich bin Beamter oder ich bin nicht Beamter oder was weiß ich, mein Bruder ist Beamter oder sowas. Also sie wollen einfach nur existieren. Punkt. Nicht existieren, weil existieren zu existieren. Und ich denke, das ist etwas, was heutzutage auch eine ganz große Thematik ist. Wir bei Bürgerbewegungen oder andere, ja doch, politischen Aktivismus ist zurzeit dermaßen ideologisch durchtränkt, dass es mich ankotzt oder dass es aber auch schwierig ist für diesen Aktivismus. Wenn man jetzt irgendwo aktiv ist, dann wird einem gleich eine Ideologie raufgesetzt. Und zwar, okay, wir sind dafür, dann musst du aber, damit du bei uns mitmachen kannst, noch dafür sein. Du solltest immer deine Haare so und so schneiden, am besten das und das haben, die und die Sachen anziehen, sonst können wir dich nicht gebrauchen. Ja, ich wollte doch aber nur dafür sein. Das andere ist mir eigentlich fast egal, aber dafür brenne ich jetzt. Nee, geht nicht, weil dann bist du das und das, das geht nicht. Diese ganzen politischen Bewegungen nehmen sich damit so viel Power weg. So viel Kraft, so viel Verbundenheit auch, weil sie einfach sich in ihren festgefahrenen Ideologien suhlen und eigentlich auch nur noch damit beschäftigt sind, ihre Ideologien auch wirklich zu bedienen. Also sie machen sich im Kopf Gefängnisse. Ja, du bist CDU, dann bist du dafür. Ich meine, ich bin jetzt nicht so ein großer Vorsitz von Parteien, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wir sind so dermaßen drinne und auch, was weiß ich bin ein guter Mensch, nur wenn ich das und mache und dafür bin. Ich finde es immer ganz schrecklich, wenn ich das irgendwie so auf Twitter oder was weiß ich sehe und dann haben sie da irgendwie die ganzen Fahnen und das und dann muss ich auch noch da noch irgendein Emoji mit reinmachen und da irgendwas und so weiter und so fort. Wenn du für irgendwas brennst, super. Aber dann macht dich wirklich darauf stürzen und macht euch nicht alles mit Ideologien voll trinken und bleibt flexibel und nicht so festgefahren. So, ja. Und ich denke auch, diese Flexibilität ist das große Merkmal und große Stärke der Strohhutbande. Sie sagen, okay, mal ist es so und mal ist es so. Wir bleiben flexibel. Wir bewerten das anhand der Situation, die dort ist. Nicht anhand dessen, was vielleicht irgendwann mal vor 5000 Jahren oder vor 50 Jahren so und so war und dann müssen wir uns danach richten. Nein. Und das wird auch in Ruffy extrem präsentiert mit seiner Teufelskraft. Also er ist ja dieser Gummimann, der sich halt strecken kann. Der flexibel ist. Das ist seine stärkste Kraft und die ist nicht nur durch diese Kraft, durch diese Teufelsfrucht, sondern die ist halt, weil er auch im Kopf so flexibel ist. Bleib flexibel. Lass dich nicht von Ideologien irgendwie festfahren. Du hast das Recht, auch mal anders zu sein. Genau, das sind wir jetzt auch schon beim Punkt. Also, wo bist du festgefahren? Wir hatten das eben gerade als Thema. Manchmal spreche ich frei und dann komme ich wieder auf meine Notizen und denke, okay, jo, klappt. Und ich glaube auch, was dabei noch ein bisschen zu diesem Punkt passt, ist, hab keine Angst vor Chaos. ich weiß, wir brauchen voll die Ordnung und dass unser Gehirn funktioniert so und so. Und das ist halt so neurophysiologisch und psychologisch. Brauchen wir Ordnung. Ah, ein bisschen Chaos ist okay. Und du darfst auch zu deinem Chaos stehen. Und ich meine jetzt nicht, dass du dein Haus im totalen Chaos ist, sondern kannst auch mal sagen, ja, ich mag grün, aber manchmal mag ich auch rot. Ja, passt so. Und ich meine jetzt nicht politisch. Ich glaube, ich bin heute voll getriggert mit meiner Politik. Na gut. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar geht es jetzt ein bisschen darum, dass in die ganze Welt von One Piece gibt es ziemlich fluide Machtgebilde. Also, was ich hier meine, es gibt Piraten, es gibt Marines oder Marine und es gibt die Weltregierung. Und ein Pirat kann mal bei der Marine sein, kann mal für sich selber kämpfen, kann mal aber auch der Weltregierung anhören. Alles verändert sich. Einer von der Marine kann auch mal für die Piraten sein. Also das ist alles immer ein bisschen fluid. Und was uns das sagt, diese Machtstrukturen, die sich immer ändern, ist, dass es einfach, wenn es darum geht, was richtig oder falsch ist, wird meistens eine Autorität benannt. Also, was weiß ich, ich glaube, jetzt war ja irgendwie, wahrscheinlich auch schon vor Jahren, in Dressrosa, wo dieser Don Flamingo halt sich König genannt hat. Er war vorher Pirat, ich glaube, er war aber sogar einer von den Samurai, also auch mit der Marine ein bisschen verbunden und hat sich dann selber als König ernannt. Er hat also sich eine Autorität gegeben und mit dieser Autorität entscheidet er, was moralisch richtig und falsch ist für seine Untertanen. Und natürlich, er ist ein Diktator, klappt das natürlich, ist das natürlich, würden wir jetzt sagen, naja, nicht so ganz moralisch richtig. Die Sache ist, dass es halt immer wieder wird einem das gezeigt in dieser Geschichte. Die Grenzen zwischen Autorität und Kriminalität verschwimmen oft. Und was ich daraus lese oder was mir vielleicht die Geschichte manchmal sagen möchte, nicht nur mir, sondern auch anderen, es gibt kein richtig oder falsch, nur weil eine Autorität dir das sagt. Autoritäten ändern sich. Autoritäten sind die, die in dem Moment die meiste Macht haben. In dieser Welt. Und das ist halt ein wichtiger Gedanke zu haben. Es gibt, also die Marine sagt zum Beispiel immer, deren Schlachtruf ist ja Gerechtigkeit. Absolut. Absolut Justice. Und diese Gerechtigkeit können sie gar nicht gerecht werden, weil sie öfter mal die Gerechtigkeit jemand anders für sie entscheidet. Sie befolgen nur Befehle. Und das ist wichtig, dass man eine Autorität kann nicht entscheiden, was richtig oder falsch ist, nur weil sie eine Autorität ist. Das geht nicht. Die Lösung dazu ist einfach ziemlich leicht und trotzdem so super schwer. Selber denken. Selber den Kopf anstellen. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch in Ruffy eine Person, der würde niemals würde der einen Monolog halten über die allgemeine Gerechtigkeit, über die allgemeine Moral und richtig und falsch, wie gewisse andere Anime-Charaktere oder Manga-Charaktere. Naruto. Das würde er nicht machen, weil das gegen seine Art von Freiheit und seine Art aber auch von Moral entgegenläuft. Ich habe da irgendwo mal den Begriff von Free Thinking Justice gelesen, gehört. Ich weiß noch nicht mal wo. Und ich finde, das passt ganz gut. Also eine frei denkende Gerechtigkeit. Keine absolute Gerechtigkeit, wie sie die Marine benennt, sondern für sich selber bewerten und sich selber auf seine eigene Intuition, auf seinen eigenen Bildungsstandard und auf sein eigenes, ich sag's schon wieder, Gefühl hören. Ich glaube, dass wir an sich schon wissen, was richtig und was falsch ist. Wir belügen uns gerne mit unserem Kopf, aber meistens wissen wir das ganz gut. Und das ist eine Essenz der Freiheit. Selber über Moral und richtig und falsch zu denken und zu bewerten. Und das ist auch wichtig bei Ruffy, weil dies ihn von, dass er diese Free Thinking Justice hat, weil das ihn von anderen Piraten zum Beispiel unterscheidet, weil jetzt dieses reine Freiheitsstreben, Das haben auch andere Piraten. Das Big Mom ist da, glaube ich, ein großes Beispiel. Sie würde vielleicht sogar gleiche Sätze wie Ruffy sagen. Ja, ich bin hier die Stärkste, ich bin die Freiste. Ich habe die Freiheit, das und das zu tun, weil ich das bin. Und das ist nicht... Jetzt bewerte ich das wieder, aber... Es gibt diesen Gedanken, gerade bei Libertären oder auch bei Natural Law und was weiß ich was alles, dieser Gedanke, dass Freiheit, du hast die Freiheit, alles zu tun, was du willst, solange du niemanden auf den Sack gehst, so nenne ich es, solange du niemals die Freiheit von jemand anderen einschneidest oder bedrängst oder wegnimmst. Mark Pastio macht das ja ziemlich zusammenfassend in dem Satz. Don't steal. Es ist, ich weiß nicht, ob das alles reicht, keine Frage. Ich möchte jetzt auch niemandem irgendwie sagen, das ist jetzt das Beste, aber die Sache ist die, dass Big Mom das gar nicht hat. Sie hat überhaupt nicht den Gedanken. Sie hat nur gesagt, ich kann alles machen, was ich will. Und damit geht sie anderen auf den Sack. Und sie hat halt nicht dieses, was Ruffy von ihr unterscheidet, obwohl sie viel ähnlich haben. Diese moralischen Kompass oder diese Gedanke von, ich muss selber nachdenken, was moralisch richtig und falsch ist und das für mich bewerten. Und das ist meine Form von Gerechtigkeit. Und zwar eine richtige Form von Gerechtigkeit, nicht Gerechtigkeit, ich bin hier der Herrscher. Das ist eigentlich ganz spannend bei, wo man was für sich sehen kann auch. Schalte dein Gehirn an. Glaube nicht immer alles. Na, was heißt glaube nicht immer alles? Das meine ich gar nicht. Aber nur weil dir jemand sagt, das ist richtig oder das ist falsch, musst du das nicht wirklich auch selber so denken. Oder immer mitdenken. Immer selber denken. Immer seiner eigenen Intuition vertrauen. Immer ein bisschen Buffy sein. Nur weil eine Autorität was sagt, muss es nicht bedeuten, dass es wahr ist oder richtig oder gut. Ich glaube, wir haben da das Bewusstsein. Und du kannst auch das Selbstvertrauen haben, das für dich selber zu entscheiden. Ja, genau, das ist jetzt der vierte Punkt. Jetzt kann man natürlich noch viel mehr von Ruffy lernen. Er hat so viele spannende Charakterzüge. Was kann man von ihm lernen? Man kann lernen, dass man niemals aufgeben soll. Wie wichtig Kameradschaft ist. Wie wichtig Freunde sind. Mut und Risikobereitschaft. Dass das auch wichtige Sachen sind im Leben. Er symbolisiert wie D'Artagnan, also ich glaube, ich habe es in der Folge von D'Artagnan auch gesagt, den Archetypen des Narren. Mit all seinen Vor- und Nachteilen sehr gut. Und für mich sind das Charakterzüge, die mir schwerfallen, weil ich ein verkopfter Mensch bin. Ich bin so einer, der, ich denke über alles nach und das. Und diese Leichtigkeit des Narren ist, glaube ich, auch erstrebenswert und vielleicht auch für die Gesellschaft erstrebenswert, weil wir sind zurzeit sehr, sehr schwerfällig, sehr. Leben ist gerade schwer, es ist hart, es ist. Ich glaube, Leben war schon immer hart und so, aber wenn ich jetzt mir manchmal so, ich glaube, es gab Zeiten, wo eine gewisse Form von Frische, ein bisschen Form von Leichtigkeit mehr war. Und ich glaube, diese Leichtigkeit, diesen Archetypen des Narren müssen wir auch mal wieder verkörpern. Und das kann man uns Ruffy auch beibringen, indem man ihn nicht, wie nennt man das, kopiert, aber ich glaube, dass alle Archetypen in uns in einer gewissen Form und Weise angelegt sind und wir sie einfach nur ein bisschen mal rauslassen können. Ja, genau. Das war also das Thema heute. Ruffy. Ich werde nochmal einen ganz kleinen politischen Rant machen. Er wird nicht wirklich politisch, aber es geht um die Welt von One Piece und wie ich mir meine Utopie ermale mit Einhörnern und Regenbögen und wie das alles so wunderschön wäre. Wenn dich das überhaupt nicht interessiert, das kannst du jetzt wirklich ausschalten. Es wird auch noch 2-3 Minuten gehen. Bloß, falls es wirklich dich nicht interessiert, kann ich das total verstehen. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend und einen schönen Tag. Und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bum-bum! für die, die geblieben sind. Ich finde, One Piece oder die Welt von One Piece macht ein bisschen eigentlich fast eine Lösung für unsere Welt darstellen. Und ich glaube, wie gesagt, ich bin jetzt ohne Zettel, es wird jetzt wahrscheinlich total chaotisch, aber ich versuche es trotzdem. Was man merkt, es gibt einfach verschiedene Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die haben ein sehr, sehr starkes Sicherheitsbedürfnis. Es gibt Menschen, die haben ein starkes Freiheitsbedürfnis. Und weder der eine ist schlecht, weder der eine ist gut. Manche haben the desire of perfect order. Sie brauchen total die Ordnung. Manche haben das desire mehr for absolute freedom. Also das sind so diese zwei Gegenpole, die sich da finden. Und die einen sind in der einen Welt nicht glücklich und die anderen sind auch nicht in der anderen Welt glücklich. Was bei One Piece ist, dass man diese Inseln hat, und ich nehme jetzt mal die ganzen Weltregierungen und was weiß ich, bösen Piraten mal raus, aber es gibt ja auch, ich sag's mal, gute Systeme, wo die Menschen mit ihrem Sicherheitsgedanken leben, wo sie in einem Territorium leben, wo sie in einem Staat leben, wo sie genau das finden, was sie brauchen. Und es gibt aber diese Boote, diese Schiffe für die Leute, die das nicht brauchen. Die vielleicht sagen, okay, ich gehe jetzt das totale Risiko ein, weil ich das brauche. Meine Seele schreit danach. Für mich ist Freiheit wichtiger als Sicherheit. Für mich ist aber auch die Möglichkeit, mehr zu werden als gleich. Ne? Also in einem Sicherheitsgedanken ist ja meistens alles ein bisschen mehr gleicher. Ich möchte das erleben, ich muss raus. Und One Piece ermöglicht das. Also diese Welt. Natürlich auch mit diesen Machtstrukturen, aber bleiben wir jetzt mal so in dieser Utopie. Ich fände es, glaube ich, gut, wenn unsere Welt das auch ermöglichen würde. Und ich möchte auch wirklich niemanden irgendwie sagen, der sagt, okay, ich möchte da und da leben. Ja, super. Also wenn einer es wirklich den Kommunismus nochmal braucht und versuchen will, mit Gleichgesinnten irgendwo dieses Leben wieder zu leben und den 5000. Versuch macht, ja, ich würde jetzt nicht gerne dorthin ziehen, aber ist ja auch nicht mein, ich bin ja jetzt nicht da wichtig, ihr wird ja trotzdem was finden. Und wenn einer meint, er muss jetzt den totalen Anarchismus leben, in einer, was weiß ich was, sagen wir mal Anarchokapitalismus, und hat da sein Gebiet, super. Also ich glaube, dass die Zeit von diesem starren Territorien und starren Staaten ist einfach vorbei. Wir haben uns zu sehr auseinanderentwickelt und man merkt es ja, dass die Leute total unterschiedlich, die Leute sind genervt, es driftet auseinander, die Welten verschwimmen, die Realitäten sind unterschiedlich, die Leute sind unterschiedlich und das kommt auch nicht mehr zusammen. Das sieht man in Amerika, das sieht man in Deutschland, sieht man hier, wo ich lebe, nicht so sehr, aber es ist trotzdem spürbar. Und ich glaube, wir müssen darauf eine Lösung finden. Und für mich ist die Lösung halt, lebe da, wo du unter Gleichgesinnten und lebe dort in kleineren Gruppen. Wir brauchen keinen Riesenstaat, wir brauchen kein großes Deutschland oder so. Dann hat man halt da so ein etwas kleineres Lippe oder Brandenburg oder von mir aus noch kleiner und lebt dort mit Gleichgesinnten. Und wenn das nichts wird, naja, gut, wird es vielleicht was anderes oder was weiß ich was. Das ist doch auch vollkommen okay. Und diese Gruppierung, die dort immer ist, kann auch entscheiden, wen sie nehmen möchte und wen sie nicht nehmen möchte. Ist doch total in Ordnung. Sie kann von mir aus können die verrückten Reichsbürger da irgendwie ihre Fahnen haben und dann ihren Kanzler, ich glaube, die feiern Kaiser, oder? Ich weiß das gar nicht. Irgendwie ihren Kaiser feiern und sich so ein kleines Schloss bauen. Mein Gott, tut mir doch nicht weh, wenn sie das irgendwo machen, solange sie nicht erwarten, dass ich damit mache und irgendwie ihren Kaiser huldige. Ich habe überhaupt keine Probleme damit. Sollen sie machen? Sollen sie sich da irgendwie was zusammen machen? Sobald sie irgendwie mal einen anderen auf den Sack gehen, klar, keine Chance. Und so gehe ich das auch für alles. Also, ich weiß nicht. Ich bin gerade wieder in meiner Fantasiewelt, aber ich glaube, dass das eine ganz große Herausforderung für uns in den nächsten Jahrzehnten bis Jahrhunderten sein wird. die Tendenz geht gerade eher in Zentralisierung, aber ich glaube, meistens Bewegungen schaffen Gegenbewegungen und es wird dann wahrscheinlich in einer, ich glaube, das wäre eine gute Möglichkeit, um allen gerecht zu werden. Ja, das war mein Wort zum Donnerstagabend, nicht zum Sonntag. Was hältst du davon? Also vielleicht habe ich hier gerade die blödeste Geschichte erzählt, die es überhaupt gibt und du meinst, nein, das wäre eine schreckliche Welt. Ich finde es besser, wenn wir alle zusammen sind, weil wir nur alle zusammen große Probleme angehen können und die das halt nicht finden, müssen halt mitgehen und es ist halt eine Demokratie, die Mehrheit entscheidet und ja, die Minderheit ist am Arsch. Finde ich, ist eine legitime Meinung, kann ich verstehen oder was weiß ich, das würde ja nur Egoismus machen und dann würden die einen wieder mehr die anderen haben und ach, es würde nur Chaos enden und nur Krieg. Kann ich ja vielleicht auch als Argumentation verstehen. Was denkst du darüber? Ansonsten wünsche ich einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, alles Gute dir, wo immer du auch bist, auf welchem Schiff du reist und sei es nur innerlich. Auf Wiederhören. Ciao.
Dies war Was kann ich lernen von? Vielen Dank, dass du zugehört hast. Für Kritiken, Bemerkungen oder Fragen melde dich doch einfach per Mail oder bei meinen Social Media Accounts. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin hab eine wunderschöne Zeit, wo immer du auch bist und was immer du auch tust. Und um es mit Theodor Fontane zu sagen, Abschiedsworte müssen kurz sein, wie eine Liebeserklärung. Bis dann!